Der für heute angegebene Predigtext steht im Jeremia Kapitel 20, die Verse 7 bis 11. Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen, aber ich bin darüber zum Spott geworden, täglich, und jedermann verlacht mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Frevel und Gewalt muss ich rufen. Denn des Herrn Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden, täglich. Da dachte ich, ich will seiner nicht mehr gedenken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, verschlossen in meinen Gebeinen. Ich mühte mich, es zu ertragen, aber konnte es nicht. Denn ich höre, wie viele heimlich reden. Schrecken ist um und um. Verklagt ihn, wir wollen ihn verklagen. Alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich falle, ob ich nicht falle. Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Sie müssen ganz zu Schanden werden, weil es ihnen nicht gelingt. Ewig wird ihre Schande sein und nicht vergessen werden. Der Prophet Jeremia war einer der großen Propheten des Alten Testamentes. Er lebte im 7. und 6. Jahrhundert vor Christus. Er wirkte in Juda zur Zeit der letzten Könige vor der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier. Sein Leben und Wirken sind vor allem im Buch Jeremia übermittelt. Er lebte in einer Zeit großer politischer Umbrüche. Das Königreich Juda stand unter dem Einfluss der Großmächte Ägypten und Babylon. Die babylonische Eroberung führte schließlich zur Zerstörung des Tempels und zur Deportation vieler Judäer nach Babylon. Jeremia wurde bereits in jungen Jahren von Gott zum Propheten berufen. Das kann man nachlesen im Jeremia 1, die Verse 4 bis 10. Und das Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach: Ach, Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr aber sprach zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Die Botschaft, die er im Auftrag Gottes zu bringen hatte, war alles andere als populär. Er warnte die Menschen vor ihrem Götzendienst und vor sozialer Ungerechtigkeit und rief zur Umkehr auf. Wegen seiner unbequemen Botschaften wurde Jeremia von seinen Zeitgenossen verfolgt, ins Gefängnis geworfen und mehrfach mit dem Tode bedroht. Seine Klage, die ja unser Predigttext ist, hat eine direkte Vorgeschichte. Er muss den Oberen seines Volkes eine Botschaft Gottes ausrichten. Bevor wir uns das anhören, müssen wir uns vielleicht mal ein bisschen in die Situation hineinversetzen. Jeremia ist einfach ein junger Mann. Er hat in Jerusalem gelebt. Wir wissen nichts über seine Eltern. Er wird dort zur Schule gegangen sein, wie auch immer das ausgesehen hat. Er wird vielleicht im Tempel eine Art Bibelunterricht gehabt haben, wie heute die Kinder auch. Er wird Freunde gehabt haben, mit denen er Fußball gespielt hat oder sonst was. Er hat ein soziales Umfeld gehabt, Er war einfach ein junger Mann unter vielen, mit sozialen Beziehungen, mit Freunden und Bekannten, mit Menschen, die mit ihm auch im Tempel auf dem gleichen Wege waren. Und auf einmal beruft ihn Gott in einen Dienst und er hat dazu keine Lust. Er ahnt, wie schwer dieser Dienst ist und versucht, sich davor zu drücken. Wenn wir uns in die Zeit damals mal hineinversetzen, durften junge Männer ab 30 langsam mal öffentlich ein Wort sagen. Vorher waren sie gar nicht geschäftstüchtig. Es gab eine starke Rangordnung unter den Menschen. Es gab gesellschaftliches Ansehen und die religiösen Führer, die schwebten tatsächlich ein Stückchen über all den anderen, wie wir ja von den Pharisäern und so weiter wissen. Jetzt kommt ein junger Mann. Wir wissen nicht genau, wie alt er ist. Wenn es hier so betont wird, wird er vermutlich unter 30 gewesen sein. Er hatte eigentlich noch nichts zu sagen. Er durfte still irgendwo sitzen und andächtig lauschen, wenn jemand was zu sagen hat. Das war eigentlich sein Part. Jetzt kommt er und hat eine Botschaft. Und er bringt diese Botschaft den angesehenen Männern seiner Zeit, der politischen und religiösen Führung. Kapitel 19, Verse 3 bis 7. Höret des Herrn Wort, ihr Könige von Juda, ihr Bürger Jerusalems. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Siehe, ich will ein solches Unheil über diese Städte bringen, dass jedem, der es hören wird, die Ohren gellen sollen, weil sie mich verlassen und diese Städte missbraucht und dort anderen Göttern geopfert haben, die weder sie noch ihre Väter noch die Könige von Juda kannten, und weil sie die Städte voll unschuldigen Blutes gemacht und dem Baal Höhen gebaut haben, um ihre Kinder dem Baal als Brandopfer zu verbrennen. Was ich weder geboten noch geredet habe und was mir nie in den Sinn gekommen ist. Darum, siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man diese Städte nicht mehr Tophet oder Tal Ben Hinnon, sondern Würgetal nennen wird. Und ich will das Vorhaben Judas und Jerusalems an diesem Ort zunichte machen und will sie durchs Schwert fallen lassen, vor ihren Feinden durch die Hand derer, die ihnen nach dem Leben trachten, und will ihre Leichname den Vögeln des Himmels und den Tieren auf dem Felde zum Fraß geben. Bitte stellt euch die Situation vor. Ein junger Mann spricht zu den Ältesten und Führern seines Volkes diese Worte. Ich stehe ja gerne morgens auf und ich habe mir Jeremia mal als Hörbibel angemacht und habe das wirklich mal so durchlaufen lassen. Wenn man sich das mal so anhört, bekommt man einen ganz schönen Schrecken. Gott sagt völlig unmissverständlich, was er von dem Lebensstil und der tatsächlich gelebten Religionsausübung der Menschen damals hält. Und er sagt ganz klar voraus, wie er darauf reagieren wird. Strafe, Zerstörung, Deportation und Tod. Das schmeckt den betreffenden Menschen natürlich überhaupt nicht. Sie versuchen, Jeremia zu diffamieren und zu verleugnen. Am liebsten würden sie ihn aus dem Weg räumen. Es ist eine Situation, die für Jeremia fürchterlich ist. Er spricht Worte, die gelinde gesagt dem Ego der führenden Männer nicht unbedingt schmeicheln, aber das ist zu zart ausgedrückt. Sie sind zutiefst zu Tode beleidigt. Sie sind in ihrer gesamten Lebensführung ganz stark angegriffen. Es ruft Ablehnung, Empörung hervor und leider keine Einsicht. Was für mich erstaunlich ist, Gott weiß das natürlich schon vorher. Und trotzdem muss Jeremia diese unliebsamen Prophezeiungen im Namen Gottes aussprechen. Dann kommt er nach so einer Prophezeiung zurück nach Jerusalem und da gibt es einen Tempelvorsteher, der heißt Paschur. Ich lese mal aus Kapitel 20 noch zwei Verse. Als aber Paschur, der Sohn Imers, der Priester, der zum Vorsteher im Hause des Herrn bestellt war, hörte, wie Jeremia solche Worte weissagte, schlug er den Propheten Jeremia und schloss ihn in den Block am oberen Benjamin-Tor, der am Haus des Herrn ist. Am nächsten Tag wird Jeremia wieder freigelassen und dann hat er auch für diesen Paschur eine persönliche, sehr unbequeme Prophezeiung. Dieses ganze Geschehen ist das Vorspiel zu unserem Predigttext, zu dieser Klage des Jeremia. Wenn man das alles so hört, drängen sich natürlich die Parallelen in die heutige Zeit förmlich auf. Das Hauptproblem damals war Götzendienst, Unzucht, betrügerisches Geschäftsgebaren, Machtgier, Postengerangel, Lüge, all sowas. Und das nicht nur im Volk weiter unten, nein, auch ganz oben in der Führung, in der geistlichen Leiterschaft. Der Fisch fängt vom Kopf her an zu stinken. Das kennen wir heute, das war damals schon so. Und Jeremias Aufgabe war es nun zu sagen, was Gott darüber denkt und welche Handlungen seinerseits darauf folgen werden. Da drängt sich mir eine Frage auf, ist Christsein eigentlich immer schön? Oder anders gefragt, welche Bestimmung oder Aufgabe haben Menschen, die wirklich an Jesus Christus glauben, also wirklich glauben, also mit Bibel und was da drin steht und so? Ist dieser Glaube nur dafür da, dass es uns gut geht, wir bewahrt werden, dass wir gesund und munter durch dieses Leben gehen und dann fröhlich in den Himmel springen? Ist der Glaube dafür da? Ich glaube, wir alle kennen die Antwort, auch wenn sie uns vielleicht nicht schmeckt und mir auch nicht unbedingt. Jeremia hatte so seine Probleme, die Aufgabe, die Gott ihm übertragen hatte, anzunehmen. Sie machte ihm wirklich große Not. Unliebsame Dinge aussprechen zu müssen, ist keine schöne Aufgabe und trifft auf Widerstand. Wie sieht es heute aus? In vielen Ländern werden heute Christen verfolgt und getötet. Ganz aktuell ist gerade Syrien, wo tausende Christen getötet werden. Wenn man schaut, was Open Doors so veröffentlicht, dann ist Christenverfolgung so stark wie nie. Woher kommt dieser mörderische Hass auf die Christen? Weil sie durch ihren Glauben, ihr Reden und ihr Handeln Gott in dieser Welt repräsentieren. Gottes Normen und Ansprüche an uns Menschen in Erinnerung bringen, den Menschen ins Bewusstsein rufen, was sie mit aller Macht verdrängen wollen. Dass Gott der Sieger ist und bleibt und dass es ein endgültiges Gericht geben wird. Und das Allerschlimmste von allem, Jesus Christus allein ist die Rettung vor diesem Gericht. Jesus Christus ist als Gegenstand ist die Person des Anstoßes und des Hasses. In Apostelgeschichte 4 steht dazu, das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Es gibt heute im sogenannten christlichen Abendland, also hier bei uns und Mitteleuropa, Nordamerika, gibt es eine geschönte Version des Evangeliums. Jesus ist dein Freund, er liebt dich, komm zu ihm, wie du bist, alle deine Probleme werden gelöst. Und wenn die Wirklichkeit dann doch etwas anders aussieht, dann glaubst du noch zu wenig oder du hast zu wenig gespendet. Viele wenden sich dann enttäuscht wieder ab. Auch Jeremia hadert mit seinem Auftrag. Er läuft mit dem, was er sagen muss, im Auftrag Gottes nicht unbedingt offene Türen ein. Wir haben es ja erst gehört, Schläge, Gefängnis. Er selbst sagt in unserem Predigttext, denn so oft ich rufen muss, muss ich schreien, Frevel und Gewalt, denn das Herrenwort ist mir zu Hohn und Spott geworden täglich. Da dachte ich, ich will seiner nicht mehr gedenken und will nicht mehr an seinem Namen predigen. Können wir diese Reaktion verstehen? Können wir das ein bisschen nachvollziehen? Wenn man für das, was man zu sagen hat, was man sagen muss, weil es von Gott kommt, wenn man dafür Aschvoll kriegt, immerzu, macht das nicht unbedingt Spaß. Er versucht tatsächlich, damit aufzuhören. Er möchte auch lieber den anderen Weg gehen. Es gibt ja auch andere Propheten in Israel zu dieser Zeit. Die haben ihre Schriftgelehrten, die haben ihre Theologen. Wenn man Kapitel 8 und Kapitel 9 mal liest, da sind Propheten, die stehen auf und die sagen, Friede, Friede. Und Gott sagt, aber es ist kein Friede. Sie schreiben theologische Abhandlungen. Gott sagt mit einem Lügengriffel. Es ist der leichtere Weg, den Menschen einen Frieden vorgaukeln, den es aber nicht gibt vor Gott. Er versucht es, diesen Weg zu gehen, und er merkt, es zerreißt ihn innerlich. Es brennt wie ein Feuer in ihm. Warum? Es gibt vielleicht zwei Erklärungen. Es ist einmal der Heilige Geist, der ihm keine Ruhe lässt. Und zum anderen mag es auch ein Stückchen Liebe sein zu seinen Mitmenschen. Denn das, was er zu sagen hat, ist ja eine Warnung. Wenn ihr diesen Weg weitergeht, wird das und das kommen. Es allen recht zu machen, ist unmöglich. Und es darf auch nicht das Kriterium sein für Verkündigung. Auch nicht für unser Reden und Handeln im täglichen Leben. Jeremia konnte sich nicht aussuchen, was er zu verkündigen hatte. Gott hat zu ihm gesagt, du sollst alles reden, was ich dir auftrage. Fertig. Auch wenn es über seine Kraft geht und er gerne aufgeben würde. Wisst ihr, wenn ich eine Predigt vorbereite, so wie bei dieser hier auch, dann schaue ich, was will Gott uns in diesem Wort sagen? Wie kann man das möglichst gut und verständlich rüberbringen? Man darf das gerne so nett wie möglich machen, aber ohne vom Sinn und Inhalt etwas wegzunehmen. Ob das den Zuhörern gefällt, hängt davon ab, wie ihr eigenes Verhältnis zu Gott und seinem Wort ist. Bei Jeremia habe ich mich gefragt, warum eigentlich dieses Ganze? Gott wusste doch vorher schon, dass die allermeisten Menschen nicht auf die Verkündigung Jeremias hören werden. Das wusste er vorher. Und trotzdem redet Jeremia jahrelang. Warum musste zum Beispiel Noah vor den Augen der Menschen 120 Jahre lang die Arche bauen? Obwohl Gott vorher wusste, dass dort 8 Männekicken einsteigen. Warum? Warum sollen wir heute nicht aufhören, das Evangelium zu verkündigen, obwohl die allermeisten Menschen nicht darauf hören? Warum? Weil Gott jeden Menschen liebt und ihm jede Chance einräumen will, die irgendwie möglich ist. Er verurteilt nicht vorher. Der Mensch trifft seine eigene Entscheidung. Er ist langmütig und geduldig. Das ändert allerdings nichts am Ergebnis. Nach 120 Jahren Bau der Arche kommt die Sintflut, die alle Menschen außerhalb der Arche tötet. Bei Jeremia kommt die Strafe durch die Babylonier und die Zerstörung des Tempels und die Deportation. Und ich bin völlig gewiss, dass auch die heute angekündigte Strafe für Menschen, die das Evangelium nicht annehmen möchten, Sie werden vollumfänglich eintreten. Solche Dinge zu verkünden macht natürlich nicht unbedingt Spaß. Und man würde sich gerne davor drücken, so wie Jeremia es auch versucht. Aber in seinem Herzen ist es wie brennendes Feuer und er konnte es nicht ertragen. Der Geist Gottes gibt keine Ruhe und treibt ihn an. Wie ist das bei uns? Ich sage jetzt mal, wenn wir klares Wort Gottes reden, stoßen auch wir auf Widerstand. Das ist einfach so. Je nachdem, wo der Zuhörende steht, ob er sich Gott unterwerfen möchte oder nicht. Wir haben noch nicht mal das Recht, beleidigt zu sein. War Jesus beleidigt, als er verhöhnt wurde? Nein, er ging ans Kreuz. Unser Zweck als Christen ist es, die Botschaft Gottes auszubreiten. Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde, ihr sollt meine Zeugen sein, ihr sollt mein Wort sagen. Es wurde uns nirgendwo versprochen, dass es uns dabei gut geht. Das kann manchmal sogar richtig wehtun. Dieser Widerstand von Menschen, die kommt bei ihm sogar von Menschen, die er als Freunde und Gesellen bezeichnet. Wir hatten zu Anfang schon mal geguckt, er war ein junger Mann, aufgewachsen in einer Stadt. Er wird mit anderen jungen Männern Fußball gespielt haben, er ist zur Schule gegangen. Menschen, mit denen er gemeinsam auf dem Weg war, die seine Freunde waren. Jetzt hat er diese Botschaft zu verkündigen und sie wenden sich ab von ihm. Sie lauern darauf, dass er einen Fehler begeht, dass sie ihn irgendwie zu Fall bringen können. Im Grunde geht es nicht um Jeremia dabei, um ihn als Person. Es ist Auflehnung gegen Gott und sein Wort. An Gott kommt man nicht heran. Der wohnt im Himmel, dem können wir nichts tun, keiner von uns. Aber man versucht dann, seinen Boten etwas zu tun, stellvertretend für Gott. Und dieser Kampf gegen Gott und sein Wort setzt sich bis heute fort und zieht sich hinein, bis in Gemeinden und Familien, bis es richtig, richtig wehtut. Matthäus 10, Verse 21 und 22. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tod überantworten. Und der Vater, das Kind und die Kinder werden sich empören gegen ihre Eltern und werden sie zu Tode bringen. Und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Wer aber bis an das Ende beharrt, der wird selig. Bei all dem Hass und Widerstand kann ich auf jeden Fall verstehen, dass man mutlos werden kann. Und manchmal gewinnen ja auch scheinbar die Gegner des Wortes Gottes. Denken wir an die Steinigung des Stephanus. Er ist zu Tode gekommen dabei. Jetzt frage ich, wer hat gewonnen? Bei der Hinrichtung von Johannes dem Täufer, wer hat dort gewonnen? Oder nicht zuletzt bei der Kreuzigung unseres Herrn Jesus, wer hat dort gewonnen? Jeremia erkennt es und wir sollten es auch erkennen. Es braucht die Perspektive Ewigkeit. Der letzte Vers, den wir gelesen haben in unserem Predigttext, ewig wird ihre Schande sein und nie vergessen werden. Wir müssen tatsächlich ein Stückchen weiter gucken als nur auf den Sieg, den scheinbaren Sieg hier und jetzt. Es geht nicht um menschliche Macht oder wer jetzt sich irgendwo wie durchsetzt oder wer scheinbar Recht behalten hat, darum geht es überhaupt nicht. Gott schaut tiefer, Gott schaut auf unsere Herzen. Er sieht ganz genau, ob wir ihm gehorchen wollen oder nicht. Ob wir sein Angebot der Vergebung in aller Demut, in aller Wahrhaftigkeit annehmen, das sieht er ganz genau. Wir können Menschen belügen, wir können uns gegenseitig belügen, vielleicht sogar uns selbst, aber Gott können wir nicht belügen. Er prüft unsere Herzen und wir werden entsprechend unserer Entscheidung die Ewigkeit verbringen. Vielleicht muss man auch im Hier und Jetzt seine Entscheidung versuchen, daran zu messen. Dann ist man auch weniger beleidigt, weniger bockig, erträgt so einiges besser. Wer aber bis ans Ende beharrt, der wird selig, haben wir erst gehört. Ich wünsche euch das, dass ihr die Kraft durch den Heiligen Geist, aber auch durch die Liebe zu euren Mitmenschen empfangt, es auch zu ertragen, dass man nicht immer offene Türen einläuft mit dem, was man zu sagen hat. Menschen, die sich Jesus Christus und seinem Wort, seinem Evangelium nicht unterordnen, gehen verloren in Ewigkeit. Und es lohnt sich, um jeden zu kämpfen bis zum Ende. Auch über das persönliche Beleidigtsein hinaus, auch wenn es weh tut. Und unser Herr Jesus war das allergrößte Beispiel dafür. Ich weiß, dass das keine schöne, erbauliche Predigt war, das weiß ich. Zu meiner Verteidigung kann ich vielleicht sagen, ich habe mir diesen Text nicht ausgesucht, der war heute dran. Ich habe versucht, das zu sagen, was dieser Text sagt. Nehmt es zu Herzen. Amen. Lad euch ein.